Ich lade euch ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen. Markus Kapitel 10 und dort die Verse 28 bis 31. Markus Kapitel 10, 28 bis 31. Da sagte Petrus zu ihm: Sieh, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern, Vater oder Mutter, Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern, Mütter und Kinder und Äcker mit Verfolgung und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Aber viele Erste werden Letzte. Und die Letzten werden Erste sein. Meint Jesus das ernst? Verlangt Jesus nicht zu viel von uns? Hat er damit überhaupt unsere Zeit gemeint? Uns, die wir im Jahr 2018 leben? Ist doch für uns heute gar nicht mehr aktuell. Oder? Das Schlagwort für unsere Zeit lautet doch ganz anders. Ich. Immer wieder hört man das im Umgang mit anderen Menschen. Ich habe keine Zeit. Ich will noch. Ich habe so viel zu tun. Ich brauche noch Zeit für mich, für meine Hobbys. Ich habe zu wenig Geld. Ich kann mich nicht überholen lassen. Ich will schneller sein. Warum bremst der mich denn aus? Ich kann diese Liste lange fortsetzen. Darum geht es mir heute Morgen aber nicht. Diese Aussagen machen für mich deutlich, was für viele Menschen heute im Mittelpunkt steht. Egoismus. Egoismus ist das dazugehörige Stichwort. Das spiegelt sich auch in einer Aussage wider, die da lautet: Jeder denkt nur an sich. Nur ich bin so edel, ich denke an mich. Das ist die Umgangsform unserer Zeit. Und die Bibel kennt auch dieses Pronomen ich. Und ich lade euch ein, dass wir heute miteinander entdecken, einige Verse, in denen dieses Wörtchen Ich fortkommt. Und ich jage euch heute ein bisschen durch die Bibel, wenn ihr wollt und mitmachen wollt. Das erste ist das Johannes-Evangelium, Kapitel 6. Johannes, Kapitel 6, Vers 35. Jesus aber sagte zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Da stellt sich Jesus als Brot für uns Menschen dar. Was bedeutet Brot für uns denn? Brot ist Grundnahrungsmittel. Aber in unserer Kultur hat Brot eine andere Bedeutung als beispielsweise im Mittelmeerraum. Dort gibt es zu jeder Mahlzeit Brot. Bei uns nur zu speziellen Mahlzeiten. Und für viele ist eine Mahlzeit, in der es nur in Anführungszeichen Brot gibt, mit was drauf, keine richtige Mahlzeit. Weil sie es anders gewöhnt sind. Und doch ist das Brot als Lebensmittel aus unserer Nahrung nicht wegzudenken. Übrigens, wir leben in dem Land mit den meisten Brotsorten, mit den meisten unterschiedlichen Brotsorten. Hunger, Durst. Wer kennt das denn bei uns heute wirklich? Was will Jesus den Menschen durch diesen Vergleich sagen? Was können wir für uns aus dieser Aussage mitnehmen? Jesus macht anhand dieses Beispiels deutlich, wie notwendig er für das Leben eines Menschen ist. Er gibt nicht Luxus, er gibt nicht eine schmückende, erfreuende, fromme Zugabe zum Leben. Er hat nicht gesagt, ich bin der Kuchen, sondern er ist ein unentbehrliches Lebensmittel. So viel für den Menschen, die tägliche Nahrung nötig ist. Genauso brauchen wir als Menschen die tägliche Beziehung und Verbindung zu Jesus Christus. Und es tat mir gut, Markus, was du heute Morgen gesagt hast. Du merkst, wie logisch wir weiter fortsetzen. Dieses Brot gibt es nicht losgelöst von Jesus Christus. Er in seiner Person ist dieses Brot. Ich habe dieses Brot noch nicht aufgenommen, wenn ich eine Lehre über Jesus bejahe oder irgendetwas annehme, das zwar mit Jesus zu tun hat, aber nicht er selbst ist. Jesus lädt jeden ein, zu ihm zu kommen, ihm zu vertrauen. Und wer ihm vertraut, lernt ein Leben kennen, das Sinn und Ziel hat. Nimm die Bibel zur Hand, lies darin und du wirst ein sinnerfülltes Leben führen. Der dritte Text, den ich mit euch lesen will, der zweite als Antwort, steht in Johannes 8, Vers 12. Johannes 8, Vers 12, wieder einmal redete Jesus zu ihnen und sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der irrt nicht in der Finsternis umher, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus knüpft hier an ein Erlebnis an, das jeder Besucher des Laubhüttenfestes erleben konnte. Das Laubhüttenfest ist ein wichtiger Bestandteil der verschiedenen Feste im Jahreslauf Israels. Es ist das längste und es ist das letzte Fest im Jahr. Einige davon sind uns schon bekannt. Wir haben sie in Erinnerung. Wir haben eine neue Deutung dafür. Das erste ist das Passafest. Das ist etwa die Zeit um Ostern. Und es symbolisiert das Opfer Jesu für uns Menschen. Dann gibt es das 50-Tage-Fest, Pentekoste oder zu Deutsch Pfingsten. Das ist das Erntedankfest für die Getreideernte. Oder, ich drücke es mal etwas anders aus, das ist die Gründung der Gemeinde. Und dann gibt es eben das Laubhüttenfest, das in Israel auch ein Erntedankfest war und nach der Beendigung der Traubenlese gefeiert wurde. Und auf dieses Fest bezieht sich Jesus. Da geschah etwas, was es nur einmal im ganzen Jahr gab. Am Abend des letzten, des achten Tages dieses Festes strahlte der Tempel in heller Beleuchtung in die dunkle Nacht. Der leuchtende Tempel war eine bildhafte Verkündigung dessen, was Gott den Propheten verheißen hatte. Alle, die hier fröhlich zum Fest beisammen waren, besaßen dieses kostbare Gut. Sie haben das helle Licht mitten in der Nacht, die über der Erde lag. Aber hatten sie es wirklich? Licht, Dunkelheit. Ohne Licht können die Pflanzen keinen Sauerstoff produzieren. Ohne Licht gäbe es kein Wachstum auf dieser Erde. Ohne Licht könnte keine Pflanze, kein Lebewesen existieren. Ohne Licht gäbe es keine Wärme. Im Moment scheint ein bisschen viel davon zu sein. Aber es gäbe auch keine Farben. Licht ist die Grundlage allen Lebens auf unserem Planeten. Hat sich jemand von euch schon mal in absoluter Dunkelheit befunden? So dunkel, dass man buchstäblich die Hand vor Augen nicht sieht? Versucht doch mal, euch um 90 Grad zu drehen. Was mir, der jetzt Licht hat und sehen kann, locker gelingt, gelingt uns in der Dunkelheit nicht. Da hat jemand einen Test gemacht. Laufen. 20 Meter geradeaus. Mit offenen Augen kein Problem. Danke. Aber sobald ich kein Licht mehr habe, sobald ich nichts mehr sehe, hat niemand der getesteten Personen eine gerade Linie zustande gebracht. Bis hin, dass ich in eine völlig falsche Richtung laufe. War alles dabei. Versteht ihr, wie wichtig Licht für uns Menschen ist? Ohne Licht kann der Mensch sich nicht orientieren. Wir als Menschen sind auf Hilfe angewiesen. Und genau diese Hilfe will uns Jesus geben. In einer Welt, die in völliger Dunkelheit lebt, die nichts von Gott wissen will, ihr Leben aber fatalerweise für Licht, für Leben im Licht hält, genau dieser Welt bietet Jesus Licht an. Unsere Umgebung ist von Sünde zerstört. Die Menschen halten ihr Wissen für der Weisheit letzten Schluss. Wenn man sie nach dem Sinn oder Ziel ihres Lebens fragt, wie häufig erhält man ein Achselzucken als Antwort? Viele sind ziel- und orientierungslos geworden. Doch gerade diesen Menschen bietet Jesus Licht, Ziel und Orientierung an. Er will dem Menschen ein Lichtblick sein. Er zeigt das Ziel des Lebens. Der nächste Text, auch wieder nur ein paar Seiten weiter im Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 11. Da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Hirten, hier oben im Norden kommen sie deutlich häufiger vor als unten im Süden. Aber es ist für mich etwas Besonderes, eine Schafherde mit einem Hirten zu sehen. Und ich will euch in Gedanken mitnehmen, in die Zeit zurück, in denen Tierherden mit Hirten üblich waren. Was bedeutet der Hirte für die Tiere? Zunächst einmal hat der Hirte die Aufgabe, die Tiere als Gruppe zusammenzuhalten. Das ist wichtig, um sie vor eventuellen Gefahren zu schützen. Eine weitere Aufgabe ist es, die Herde zu guten Weideplätzen zu führen. Denn nur so kann eine Herde auch wachsen und gedeihen. Und als letztes gehört auch die Zucht und die Aufzucht zu den Aufgaben des Hirten. Ein Blick in die Geschichte Israels. Gott hatte in langer, schmerzhafter Geduld die unzulänglichen, ja bösen Hirten sein Volk vernachlässigen und verderben sehen. Er hatte versprochen, sich selbst seine Herde anzunehmen. Und durch Jesus Christus tut er dies. Und Jesus sagt von sich selbst, ich bin es, auf den alle Weissagungen des wahren Hirten zielen. Ich bin die Verwirklichung des alttestamentlichen Hirtenbildes. Wie blind müssen Israels Führer zur Zeit Jesu gewesen sein, wenn sie das nicht erkannten und die Erfüllung der Verheißungen Gottes zurückwiesen? Ich sage es anders, oder wollten sie es nicht erkennen? Zur Zeit Jesu galten die Hirten als Diebe und Räuber, weil man ihnen nicht vertrauen konnte. Aber übertragen wir die Aufgabe des Hirten auf das geistliche Leben mit Jesus Christus, der gute Hirte ist. Jesus und niemand anders ist derjenige, der die Gemeinde zusammenhält. Er ist das Oberhaupt der Gemeinde. Jesus will uns vor Gefahren schützen. Paulus macht das in seinem Brief an die Römer sehr deutlich. Jesus will uns auch geistliche Speise schenken, möchte, dass wir nicht auf einem einmal erreichten Stand einfach stehen bleiben, sondern neugierig sind und Neues erleben und entdecken. Und Jesus will, dass seine Gemeinde größer wird, wirklich wächst. Er befähigt uns dazu, gibt uns geistliche Gaben, die wir einsetzen können. Über dem Leben der Diebe und Räuber steht die Regel des natürlichen Lebens für mich selbst, für mich. Über dem Leben Jesu leuchtet ein sehr starkes, ein kräftiges, ein mächtiges, kraftvolles für die Schafe, für dich. Warum verließ das ewige Wort den Platz beim Vater in der Herrlichkeit? Warum wurde das Wort Fleisch und teilte unser ganzes Dasein? Warum wird der Logos zum leidenden, blutenden und sterbenden Gottesknecht? Es gibt nur eine Antwort. Aus Liebe. Aus Liebe zu den Schafen. Aus Liebe zu dir und zu mir. Damit wird deutlich, was Jesus für uns getan hat. Er ist für dich und mich gestorben, um uns zu erlösen, um uns von unserer Schuld zu befreien. Und er hat sich selbst geopfert, damit wir eine Chance zum Leben haben, über die Zeit dieser Erde hinaus. Im nächsten Kapitel, Johannes 11, Vers 25, da sagt Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und ich nehme den Vers 26 noch dazu: Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals mehr sterben. Glaubst du das? Dieser Text geht jetzt noch einen Schritt weiter. Er zeigt dem Menschen in aller Klarheit, dass ohne Jesus für eine lebendige Zukunft nichts geht. Unser Leben hier auf dieser Erde endet für alle, bis auf wenige Ausnahmen, immer mit dem Tod. Aber damit braucht es nicht zu Ende zu sein. Mit dem eben gelesenen Wort holt Jesus die Zukunft des letzten Tages in die Gegenwart, in unser Leben hinein. Er bindet eine zunächst theoretisch lehrhafte Hoffnung an sich selbst, an eine Person, die wir erfahren können, die wir erleben können. Eine theoretisch sachlich gelehrte Auferstehung, die es gibt oder geben wird, kann für uns Todgeweihte am Grab sehr kraftlos bleiben. Gibt es sie denn wirklich? Auferstehung bleibt für uns unvorstellbar. Auferstehung und ewiges Leben sind für uns von Natur aus unbekannte Qualitäten. Aber wenn Jesus selbst in seiner Person die Auferstehung und das Leben ist, dann wird für Sterbende und Trauernde alles anders. Jesus kennen wir aus uns gezählten Glaubenserfahrungen. Ihm vertrauen wir. Er ist uns nah. Er ist Sicherheit für uns. Wer Jesus vertraut, wer ihm gehört, kann mit Paulus sagen, Leben, Leben heißt für mich Christus. Und aus einem Lehrsatz ist eine Wirklichkeit geworden, die an eine Person gebunden ist. Jesus ist der Garant. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Johannes 14, Vers 6. Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Jesus fasst hier eine wesentliche Sache unseres Lebens in seiner Person zusammen. Er selbst gibt uns in seiner Person das, was wir sonst vergeblich suchen. Er ist das Brot des Lebens und gibt es uns nicht nur. Er ist die Auferstehung und das Leben und vermittelt sie nicht nur. Das wird ganz deutlich, wenn es sich um den entscheidenden Weg, den Weg zu Gott, dem Vater, handelt. Jesus weist nicht von sich weg auf irgendeinen Weg, auf dem wir uns selbst bis zum Vater durchkämpfen müssen. Wir brauchen da nichts selbst zu tun, um den Weg zu finden. Er weist auch nicht diese oder jene Lehre, die zu befolgen ist. Er sagt, durch mich, durch Jesus finden wir Gott. Mehr steht da nicht. Warum ist das so? Wissen über Gott, echtes Wissen, das uns verantwortlich macht, gibt es auch ohne Jesus, schreibt zumindest Paulus im Römerbrief. Aber dieses Wissen führt uns zur Erkenntnis unserer eigenen Sünde, unserer eigenen Schuld. Da wird unser ganzes sündiges Dasein als Trennung von Gott empfunden. Wie sollen wir als solche gottlosen Sünder und Feinde zum Vater kommen? Allein Jesus ist der Weg, weil er allein die Versöhnung für unsere Sünden ist. So bringt uns Jesus allein durch sein Leiden, Sterben und Auferstehen zum Vater zurück. Das Einzige, was mir bleibt, ist, ihm zu vertrauen. Deshalb ist er selbst der Weg. Und deshalb ist er auch gleichzeitig die Wahrheit. Die einzige, hundertprozentige Wahrheit. Er lehrt nicht, wie viele Religionen und Weltanschauungen es tun, Wahrheiten über Gott und Wahrheiten über uns. Jesus ist die wahre Wirklichkeit. In ihm finden wir die Wirklichkeit des lebendigen Gottes. Deshalb ist er auch allein das Leben. Er zeigt uns nicht nur das Leben oder vermittelt es uns nicht nur. In ihm haben wir bereits das Leben. Für mich steckt in diesem einen Vers, in dieser einen Aussage Jesu, das ganze Evangelium drin, mit all seinen Eigenarten, aber auch mit seiner ganzen Herrlichkeit. Johannes 15, Vers 5, da sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus hebt es in positiver Form hervor. Er zeigt das Leben eines echten Jüngers. Das ist das normale Geschehen, das in einer echten Jüngerschaft eintritt. Es ist schon eine erschreckende Entstellung von schuldhaftem Charakter, wenn es doch noch Reben gibt, die nicht Frucht bringen. Wenn es, obwohl sie am Weinstock sind, also das Wort und die Gnade und die Liebe Gottes empfangen. In dem Ausdruck Bleiben der Reben am Weinstock geht es um den organischen Lebenszusammenhang mit Jesus. Eine Rebe, die ist nicht gelegentlich mal an dem Weinstock. Sie hat auch nicht einzelne Stunden am Tag, in denen sie den Saft des Weinstocks empfängt. Eine Rebe ist, und das habe ich bei der Stimme der Hoffnung gelernt, zumindest als Ausdruck, 24/7. 24 Stunden, 7 Tage die Woche, ununterbrochen, Tag und Nacht, völlig mit dem Weinstock verwachsen. Und in diesem Sinne bleibt sie an ihm. So kann es auch im Leben des Jüngers nicht nur einzelne Minuten oder Stunden der Andacht geben, in denen er die Verbindung mit Jesus sucht. Er darf ständig mit ihm verwachsen sein. Darin besteht das Bleiben. Ohne Jesus, oder wie es wörtlich heißt, getrennt von Jesus, können wir nichts tun. Das Leben und Handeln einzelner oder ganzer Gemeinden scheint trotzdem zu zeigen, dass man auch ohne die Lebensverbindung zu Jesus viel tun und imponierende Leistungen vollbringen kann. Aber es ist alles nichts, weil es nicht die Frucht ist, die den Vater verherrlicht. Es ist nicht die Frucht, die bleibt. Es werden nicht Menschen errettet und mit göttlichem Leben für die Ewigkeit erfüllt. Die wahre Frucht, um die es hier geht, die steht in Galater 5, 22 und 23, erster Teil. Es ist Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Existiert das in deinem Leben? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch eine Menge zu wachsen. Da sind doch eine Menge Lücken. Es zeigt auf jeden Fall die Verbindung mit dem Weinstock. Das ist die Frucht, die Jesus durch mich bringen will. Und jetzt der letzte Vers und der letzte Text, den ich mit euch lese, der steht in Johannes 18, Vers 37. Da sagte Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König. Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Hier macht Jesus ganz zum Schluss noch einmal seinen Auftrag deutlich. Er ist der einzig wahre König dieser Welt. Er zeigt uns die Wahrheit über uns und unseren Lebensraum. Und gleichzeitig hat er die Zukunft bereits geklärt. Wir erwarten die Wiederkunft Jesu. Wir erwarten ihn als unseren Freund und Erlöser. Er wird als König und Herrscher wiederkommen und Sünde und Elend auf immer beseitigen. Die Bedingung für das neue Leben und den neuen Lebensraum, den er uns schenken will, es ist er selbst, Jesus Christus. Wenn wir jetzt zum Schluss diese 7 Ich-Bin-Worte Jesu auf unseren zu Beginn gelesenen Text aus dem Markus-Evangelium beziehen, dann stellen wir fest, was Jesus mit seiner Aussage ausdrücken wollte. Jesus fordert uns dazu auf, den Mittelpunkt unseres Lebens neu zu bestimmen. Welche Rolle spielt Jesus in deinem Leben? In meinem Leben? Wie wichtig ist er für mich? Alle meine Wünsche und Erwartungen sind bewusst oder unbewusst nach einer Werteskala sortiert. Wenn ich mir die Aussage Jesu aus dem Markus-Evangelium anschaue, dann wird für mich deutlich, dass Jesus die absolute Nummer eins einnehmen will. Konkret heißt das, dass Jesus vor meinen privaten Wünschen, vor meiner Familie, vor meiner Gemeinde steht. Bist du bereit, dein Leben so zu verändern, dass Jesus das wahre Ich in deinem Leben wird? Amen.